Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 41. Episode vom Einschlafen-Podcast. Heute ist mal wieder eine ganz besondere Episode. Irgendwie ist jede Episode besonders. Die letzte habe ich ja in der Badewanne aufgenommen. Und jetzt ist aber was ganz Tolles. Und zwar zum ersten Mal im Einschlafen-Podcast habe ich einen Gast, einen Interviewgast. Und da sage ich ganz herzlich Hallo und herzlich willkommen an Magdalena.
Dankeschön. Freut mich sehr.
Hallo Magdalena.
Hi.
Das ist ja super. Du bist mein erster Interviewgast beim Einschlafen-Podcast.
Ich fühle mich tierisch geehrt.
Ja, das ist schön. Wir müssen uns entspannen, weil die Leute, die das hier hören, die sollen ja dabei einschlafen. Also wir dürfen nicht zu aufregend erzählen. Aber ein bisschen was möchte ich schon von dir wissen.
Okay.
Und meine erste Frage wäre, wie hast du überhaupt den Einschlafen-Podcast gefunden?
Also das Thema ist nicht so ganz simpel, aber ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal hier ab. Und zwar sind die Fakten so, dass ich Betroffene eines posttraumatischen Belastungssyndroms bin.
Oha.
Das heißt, dass damit diverse Dinge einhergehen, rein symptomatisch, wie Einschlaf- und Durchschlafstörungen, Albträume und so weiter und so fort.
Ach du Elend.
Und es ist nichts, um mich zu bemitleiden oder so. Das kann jedem passieren, wenn er irgendwas Furchtbares erlebt hat. Das sind normale Reaktionen auf unnormale Ereignisse. Und jedenfalls habe ich mich insofern gezielt nach irgendwas auf die Suche begeben, was mir beim Einschlafen helfen könnte. Und bin da auf dich gestoßen und war absolut happy.
Und wie hast du das gemacht? Hast du Google angeworfen und Einschlafen gegoogelt? Oder wie hast du das gemacht?
Nee, ich habe dezidiert in iTunes gesucht.
Aha.
Ich bin, die Schleichwerbung hin oder her, aber ich bin Mac-User und ja, habe insofern, war das für mich die erste Wahl, da erstmal zu gucken, was es da so gibt. Es gab einen Haufen Zeug, also echt absoluter Schmarrn, esoterisch bis völlig hanebüchen.
Da habe ich auch was gefunden. Da habe ich irgendwie letztens mal was gehört, die hat immer so mit Klangschalen rumhantiert. Das war ganz furchtbar.
Das ist ja alles ganz nett und ich habe auch Musik studiert und ich kenne auch diverse andere Geschichten und so weiter und so fort. Aber also irgendwie, ich kann es nur in Bezug auf mich sagen, mir hat es nicht geholfen.
Okay.
Aber ich war absolut happy, da dich zu finden, weil das einfach absolut klasse war. Das hat einfach, es hat seine Wirkung nicht verfehlt und super. Ich fand es super.
Ja, das freut mich ja. Aha, also im iTunes Store und danach Einschlafen gesucht und ja, dann findet man mich mittlerweile auch ganz gut, ne?
Ja, mittlerweile ist es super, genau. Also ich weiß nicht, seit wie vielen Folgen ich dich jetzt habe. So ewig ist es noch nicht. Ich habe mir natürlich die allerersten auch runtergeladen.
Aha.
Ja klar, also ich meine, ich könnte es jeden Tag haben, ich persönlich. Und muss daher dann auf Ältere auch zurückgreifen, aber das ist ja kein Ding. Also ich freue mich einfach über jede Folge, die existiert.
Das schaffe ich leider nicht jeden Tag aufzunehmen.
Das weiß ich, aber ich höre Sachen sogar zweimal. Oder?
Okay.
Ja.
Naja, wenn man dabei einschläft, ist ja nicht so wichtig.
Sag mal, ich schlafe meistens eher danach ein. Ja, bitte.
Ich habe gelesen, du wohnst in Bayern, aber du klingst überhaupt nicht bayerisch. Wo kommst du her?
Ich kenne nicht mal meine Geburtsstadt, also ich kenne ihren Namen. Das ist Herdecke an der Ruhr, irgendwo im Ruhrpott.
Ach, du Elend.
Ja, aber ich bin Tochter von Profimusikern und je nachdem, in welchem Opernhaus die engagiert wurden, sind wir ständig umgezogen. Ich habe vier jüngere Brüder. Wir sind innerhalb von 7 Jahren alle 5 auf der Welt gewesen.
Okay.
Und allesamt in einer anderen deutschen Stadt geboren.
Achso, auf Reise quasi geboren.
Genau.
Okay.
Und so ist es dann auch weitergegangen.
Was machen denn deine Eltern? Was spielen die für Instrumente?
Also meine Mutter ist Sängerin, mein Vater ist Cellist.
Cool.
Genau, also das ist das Dingens, was du irgendwie vor der Brust hast und was so ein bisschen aussieht wie eine hölzerne Frau, aber deutlich schöner.
Ich habe tatsächlich mal Cello gespielt und zwar als Schüler, ich war 16 oder so. Also ich spiele Bass, ich spiele Elektrobass, also Bassgitarre, seit ich 15 bin oder so oder 16, keine Ahnung. Und ich habe als Kind schon Klavierunterricht gehabt, also ich bin da nicht ganz unmusikalisch gewesen. Zumindest hatte ich mit meiner Mutter den Disput, dass ja das alles keine richtigen Instrumente seien. Also sie ist Sängerin im Kirchenchor und mag so Rock überhaupt nicht und ich mochte halt Rock und dann meinte ich halt so, ja, ich meine, Cello ist auch nichts anderes als ein Bass, hat auch 4 Saiten und ab geht die Post. Ich kann auch Cello spielen, wenn ich will. Und das war natürlich maßlos selbst überschätzt, aber wir haben trotzdem die Wette gemacht, also es war irgendwie im Februar oder so. Wir haben die Wette gemacht, dass ich es schaffe, zum Weihnachtskonzert der Schule auf dem Cello mitzuspielen.
Genial.
Ich hatte also reichlich Zeit, habe die nicht genutzt, habe mir irgendwann im Oktober oder so einen Cello geliehen von meiner Cousine und habe dann tatsächlich auf dem Weihnachtskonzert der Schule Cello mitgespielt, immer so 3-4 Töne, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was das war, aber es waren halt irgendwie, es war echt einfach.
Das ist der Klassiker.
Es war natürlich
die erste Probe findet bei der Aufführung statt.
Ja, so ungefähr. Nee, ich habe schon ein bisschen vorher geübt. Ich wollte mich auch nicht komplett blamieren. Und es hat auch funktioniert. Leider hat meine Mutter den Wetteinsatz nie eingelöst. Eigentlich hatten wir um ein Cello gewettet, dass ich ein Cello bekomme, wenn ich das schaffe. Aber das war dann
ja. Überkommen Sie die Schamesröte?
Nein. Ich habe meine Mutter schon einmal beschämt hier im Podcast, als ich gesagt habe, der Wein, den sie mir geschenkt hat, der hat nicht geschmeckt. Das hat sie mir hinterher um die Ohren gehauen. Also ich habe ihr den Podcast irgendwann mal auf dem iPod gemacht jetzt und jetzt hat sie das gehört, dass mir der Wein nicht schmeckt. Auch blöd von mir. Nee, und das Cello habe ich nie bekommen, aber es ist auch nicht so schlimm, weil ich hätte es dann eh nicht gespielt. Ich bin ja Bassist, genau.
Ja, wunderbar. Aber also, ich habe Musik studiert, definitiv. Okay. Und
ich hätte
also,
ich dachte, dass du Philosophie studiert hast. Du hast so, hast dich so gewählt ausgedrückt in der Rezension.
Ach du Scheiße.
Achso, für die Hörer nochmal eben, die Magdalene, die ja jetzt gerade am Telefon per Skype ist, ist die Rezensentin im iTunes Store, die mir so eine ganz, ganz lange und ganz liebe Rezension geschrieben hat. Wie heißt du da nochmal? Artwork Poiesis, ne?
Ja, Poiesis. Genau. Das ist das griechische Wort für eigentlich das Machen, das Erschaffen, das Schöpfen von multisensoriell genussvollen Dingen, wenn man das so blumig ausdrücken mag.
Das klang eigentlich eher, als hättest du Philosophie studiert als Musik.
Du, ich habe weit über meine Kernfächer hinaus studiert, das ist richtig. Aber das sagt jetzt nichts darüber aus, ob ich jetzt so toll bin oder nicht. Überhaupt nicht.
Nein.
Gar nicht.
Studieren sagt wirklich nichts darüber aus. Das habe ich auch gelernt. Ich habe ja auch studiert. Informatik und Philosophie.
Ja.
Und habe auch meinen Doktor hinterher noch gemacht. Und habe halt einfach.
Hoffentlich selber nicht wie KT.
Genau. Karl Theodor.
Dazu sollte ich dich jetzt nicht interviewen.
Ich habe tatsächlich eher Probleme gehabt, genügend Literatur zu finden, weil ich halt ein recht modernes Thema aus der Informatik... Huch, was war das denn für ein Geräusch?
Entschuldigung, das war meine Kaffeetasse.
Oh.
I'm sorry, I'm terribly sorry.
Ja. Dabei kann man nicht einschlafen.
Okay.
Nee. Okay, ich glaube, die Leute müssen uns tatsächlich zuhören.
Ich bin ganz leise.
Deren Pech. Naja, zumindest.
Das Gute war, du hattest nicht den wissenschaftlichen Dienst der Bundesregierung bei der Hand.
Ja,
das ist doch mal was.
Ja, also ich habe es tatsächlich alles selber geschrieben. Ich habe ehrlich gesagt sogar gekämpft, um genügend Literaturstellen zu finden, die ich zitieren kann. Und da hat der Herr Theodor Karl von und zu, nee, zu Gutenberg heißt er nur, ne? Wohl nicht so Glück gehabt. Ja, was sagst du denn dazu überhaupt, Gutenberg? Soll er jetzt zurücktreten oder was?
Also das, ich finde es echt übel. Also ja gut, also was Politik betrifft, es ist immer ein bisschen schwierig, sich da öffentlich drüber zu äußern. Als Privatperson würde ich sagen, ich finde es absolut indiskutabel, dass jemand, also soweit ich gelesen habe, ist einfach wirklich auf jeder, auf 70% aller Seiten sind Plagiate zu finden. Zwischen Seite 300 so und so, 303 glaube ich, oder 305 und 359 ist sogar nicht eine Seite plagiatsfrei.
Mhm.
Laut FAZ von gestern, glaube ich. Ich weiß nicht, inwieweit sie es korrigiert haben. Also ich kann mich da immer nur auf das beziehen, was ich gelesen habe.
Ja, klar.
Und mag da auch nicht irgendwie unbegründete Vorwürfe in den Raum stellen, weil es gibt hier sicherlich auch Leute, die das ganz anders sehen. Aber als völliger Otto-Normalverbraucher, der sich mit wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit und so weiter viel beschäftigt hat und beschäftigen hat müssen und wollen und Spaß dran gehabt hat, kann ich einfach nur sagen, das mich persönlich, sagen wir mal, durchaus vorsichtig ausgedrückt erstaunt, mit was für einer Chuzpe der Mensch da eigentlich vorgeht. Genau, ich halte.
Das Wort ist mir übrigens auch in den Kopf gekommen, als ich das gesehen habe, wie der sich da hinstellt und auch noch erstmal sagt, so nein, nein, ich habe nicht geschummelt. Ich meine, hallo, ja. Es ist so offensichtlich, dass er geschummelt hat. Also,
aber wie?
Ich habe natürlich die Doktorarbeit nicht gelesen von ihm. Da habe ich auch gar kein Interesse dran. Ich könnte es wahrscheinlich auch inhaltlich überhaupt nicht beurteilen, ob das, was er sich da zusammenkopiert hat, gut ist oder nicht, weil ich eben kein Jurist bin.
Ja, aber das Inhaltliche ist eine Sache. Ich habe 2/3 gelesen, weil es mich einfach interessiert hat.
Das echt? Du hast 2/3 von Gutenbergs Doktorarbeit gelesen?
Ja.
Krass.
Ich gebe es zu. Du, ich habe Schlafprobleme, ja. Ich mache sowas, wenn ich nicht schlafen kann, okay? Also, ich meine, weißt du ja schon.
Ja, okay, nee, das ist ein guter Grund.
Genau, also es gibt da diverse Seiten. Da kann man das einfach, das ist mittlerweile einfach allgemein gut im Internet, ja. Und die diversen Plagiate und so weiter. Und Kontakte zu Uni Bayern, zu Uni Bayreuth gibt's auch. Und darüber sage ich jetzt natürlich nichts, weil das ist in diesem Rahmen nicht angebracht. Aber ich muss dir ganz persönlich sagen, dass ich absolut geschockt bin. Und wenn jemand in einer Partei ist, die auf konservative Werte und Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit und sonst was irgendwie setzt, um ihre Wählerstimmen zu bekommen, dann finde ich das schon einigermaßen seltsam anmutend, was da für ein Zirkus aufgeführt wird.
Ja.
Ich meine, es ist klasse für jedes Kabarett, aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Ich meine, der Typ ist doch irgendwie Freiherr und irgendwie schon im Adel und er ist jetzt Verteidigungsminister. Das müsste doch eigentlich auch genug der Ehre sein. Warum erschummelt der sich noch einen Doktortitel? Das ist irgendwie das Merkwürdige dran. Aber,
also die Motive in Bezug auf sein persönliches Geltungsbedürfnis, da habe ich keinen Einblick. Das kann ich nicht sagen. Aber offenbar war das, was ihm schon mitgegeben wurde, inklusive seiner Intelligenz, die ich ihm keineswegs abspreche, war das offenbar nicht genug. Und also ehrlich gesagt, jemand, der eine Arbeit so verfasst, das schaut so dermaßen systematisch aus, der muss absolut gewusst haben, was er gemacht hat. Also genau. Das Argument von wegen unbewusst, das, also aus meiner Sicht, aus meiner ganz, ganz kleinen, persönlichen, naiven, sonst was, ja, bitte, 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 Sicht, ist es absolut nicht nachvollziehbar.
Nee. Ja. Aber also was mich eigentlich, ich weiß gar nicht, ich habe heute in der Zeit den Kommentar von Giovanni Di Lorenzo gelesen zu dem Thema und der meint übrigens auch, dass es total lächerlich war.
Ja, und vor allem, dass er sogar aus der Zeit abgeschrieben
hat. Genau, sogar aus der Zeit. Nee, das habe ich auch heute erst gelesen. aber am Ende sagt er ja, der Typ ist ja Verteidigungsminister und das kann er ja auch bleiben. Er sollte halt bloß nicht nochmal versuchen, sich eine Doktorarbeit zusammenzustückeln. Und ja,
also ich komme jetzt darauf an, ob ein guter Verteidigungsminister in seiner eigenen Causa ist.
Eine ganz andere Frage. Also und das ist tatsächlich, also ich finde es zwar beschämend und auch, also ich habe eine tatsächliche Doktorarbeit geschrieben, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ich habe da 5 Jahre dran gesessen. Ja. Für mich ist das ein Schlag ins Gesicht, wenn der sagt, ich kopiere mir da mal irgendwas zusammen und tu so, als hätte ich 6 Jahre gearbeitet und nämlich dann Doktor. Ja. Das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist, wie er jetzt hinterher damit umgeht. Also schummeln, er ist erwischt worden. Meine Güte, ich habe am Gymnasium habe ich auch mal geschummelt, da habe ich von einer Nachbarin abgelesen.
Klar, wer nicht.
Da ist keiner frei von Schuld sozusagen.
Nein, überhaupt nicht.
Die Frage ist, wie man dahinter damit umgeht und dass er sich dann erst noch hinstellt und sagt, ich habe nicht geschummelt und jetzt sagt, liebe Uni Bayreuth, nimm mal den Doktortitel zurück, damit ihr nicht das irgendwie noch weiter prüft. Das war ja auch, hat ja der Uni Bayreuth gesagt, bitte nehmt den Doktortitel zurück. Ja. Daraufhin haben sie dann innerhalb von 2 Tagen das gemacht. Normalerweise hätten sie das irgendwie
erst mal. Das kann man überhaupt nicht. Ja, man kann eine Uni nicht bitten und das muss man, wenn man juristisch in dem Fachbereich tätig ist, auch klar vorm Schirm haben. Ja?
Er hat das ja nur gemacht, um den Betrugsvorwurf.
Ein Doktortitel ist nicht zurückgebbar von selber. Ja. Es geht nicht. Ja? Es ist juristisch nicht machbar in diesem Lande. Und wissenschaftsjuristisch auch nicht. Also das fand ich schon echt, das war ein Offenbarungseid, den ich als solchen auch wahrgenommen habe. Also
wenn er damit anders umgegangen wäre und sich irgendwie ernsthaft dafür entschuldigt hätte und es eingestanden hätte, dass er da einen falschen Weg eingeschlagen ist und er entschuldigt sich halt nur für die fachlichen Fehler und dass er da irgendwie wohl Mist gebaut hätte. aber nicht, ja, aber nicht für den Umgang damit. Und das irgendwie, nee, ich wenn da ein bisschen mehr Demut gekommen wäre, so, oh, ich habe echt Scheiße gebaut, tut mir leid, Leute, und keine Ahnung, dann, ja, dann hätte er sogar gut aussehen können. Dann hätte ich gesagt, Mensch, der ist doch gar nicht so eklig, wie ich immer dachte. Nee, aber jetzt stellt, absolut, er sich hin, total eklig, und sagt irgendwie, wieso, ich habe mich doch jetzt entschuldigt, was soll denn das? Und ich habe doch nur ein paar fachliche Fehler, und jetzt meinen Rückzug zu fordern, ist doch total überzogen, bla bla bla.
Das, ja, gut, aber dann gucke man sich mal seine Reaktion in puncto Kommandeur von der Gorch Fock an. Ja? Also, ja, den hat er nicht mal befragt und entlassen. Also, ja, soweit irgendwie die Öffentlichkeit davon in Kenntnis gesetzt wurde. Wenn er da seine Maßstäbe bei sich genauso ansetzen würde, dann weiß ich nicht. Also da kann ich mich dann nur wundern, wie das sein kann, dass er noch im Amt ist. Und das eine ist eben das. Das andere ist, ich spreche ihm keineswegs eine hohe Intelligenz ab. Überhaupt nicht. Auch die Tatsache nicht, dass er definitiv in meinen Augen ein Charismat ist. Aber die Art und Weise, in die ich Einblick bekommen konnte, über sein wissenschaftliches Vorgehen, zeigt, dass, also in meinen Augen, so wie ich das interpretiere, er genau wusste, was er da tat und wie er das tat. Und ja, einfach nur, ja.
Und das sollte er zugeben und zu Grabe, ja, kriechen. Und ja, dann wäre, genau, alles gut. Also, ja,
so wie du sagst, genau. Ja. Ja.
Naja, wie auch immer. Ich habe das verglichen mit der Margot Kissmann. Die ist ja irgendwie... Genau. Mit wie viel? Irgendwie 1,7 Promille oder so über die rote Ampel gegießt.
Es war einigermaßen hinreichend.
Es war reichlich Alkohol. Und ja, ich trinke ja auch gern Alkohol. Kennt man ja auch aus dem Podcast hier mit Wein, ja, und
ich find's wunderschön.
Whisky. Trinke auch gern, ja, mal ein Bier und so. Gestern, ja, Abend nach der Bandprobe waren wir auch noch beim Griechen und musste ich Uso trinken. Trinke ich auch mal ganz gern. Der ist auch richtig schön kalt bei dem Griechen, wo wir hingehen. Dann geht, okay, das. Ja. Aber ja, und die ist halt einfach, was heißt einfach, die hat sich das irgendwie ein paar Tage durch den Kopf gehen lassen, hat sich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit gezeigt und ist dann zurückgetreten. Fand ich ehrlich gesagt, also es ist halt genau das Gegenteil. Ne? Erstens, natürlich hat sie sich für ihr Fehlverhalten entschuldigt, aber ich glaube, wenn die das genutzt hätte, das Forum, um zu sagen, ja, also was ich da gemacht habe, war wirklich wahnsinnig großer Bockmist und das ist das schlechteste Vorbild, das ich je gegeben habe. Ja. Ich möchte aber gerne im Amt bleiben, um weiter zu zeigen, wie man es eigentlich machen müsste. Dann hätte jeder in Deutschland gesagt, ja, okay. So, und,
ja, genau.
Geht und klar. Also
sie hat die Bescheidenheit gehabt. Karl Theodor zu Guttenberg ist de facto Dienstherr zweier Bundeswehruniversitäten. Das kommt, mhm, noch dazu. Ja. Ja, also das sollte man sich echt besser nicht auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin da einigermaßen erstaunt. Ich kann es nur wiederholen. Ich will nicht sagen ratlos, aber erstaunt, absolut.
Erstaunt und auch enttäuscht, da hätte ich mir mehr erhofft. Also nicht, ja, nicht, dass ich so, also ich bin nicht so der CSU-Wähler, kann ich auch nicht. Ich bin ja nicht in Bayern.
Ich auch nicht.
Aber der Typ wird halt irgendwann mal Kanzler werden, wahrscheinlich. Und ich hätte mir erhofft, dass er nicht ganz so Helmut Kohl-esk auftritt und irgendwie, ja,
ich hätte mir alles Schuld gewünscht, von sich weist. Dass er seine Potenziale halt nicht missbraucht, weißt, ja, du? Ja. Weil die Potenziale sind da, die kann man ihm nicht absprechen, meiner Meinung nach. Und also ich bin überhaupt kein CSU-Wähler, absolut nicht. Bin, ja, ich nie gewesen. Also, aber das ist jetzt hier Private ist Comment.
Auch völlig egal. Ja.
Natürlich, genau. Aber okay. Ja, es wäre
dann schön, lass mal gewesen, das Thema wechseln, yep, abhaken sozusagen. Können wir eh nichts mehr dran ändern.
Sowieso nicht.
Noch was, hast du die Bilder gesehen, die ich gestern online gestellt habe?
Noch nicht, ehrlich gesagt.
Was?
Ja!
Das ist echt ein Problem. Also das kenne ich aus den anderen. Nein, das ist jetzt kein Problem, dass du die noch nicht gesehen hast. Aber ich habe mit dem Podcast das Problem, dass die meisten Leute den halt abonnieren in iTunes oder über podcast.de hören oder sonst wie.
Ja.
Und wenn sie das hören, dann schlafen sie ein oder sitzen im Zug oder keine Ahnung was. Und der Rückkanal ist halt nicht offen. Wenn man einen Blog liest, dann kann man gleich Feedback geben, gleich irgendwie hier Facebook-Like klicken oder einen Kommentar schreiben oder so. Da kriegt man, glaube ich, leichter Feedback als einen Podcast, weil eben der Rückkanal nicht offen ist. Man ja, kann gar nicht gleich reagieren. Und was da in meinem Blog passiert, das sehen die Hörer halt erstmal nicht, wenn sie nicht zufällig drauf gestoßen werden. Naja, zumindest habe ich mich am Mittwoch mit Stefan Grönfeld getroffen, ein Sportfotograf, überhaupt Fotograf aus Hamburg, Und der hat einen, also der macht relativ häufig so Fotografien von St. Pauli oder HSV, auch HSV Handball. Da ist er halt Sportfotograf und sitzt, ist einer von denen, die am Spielfeldrand sitzen mit den langen Objektiven. Und ja. Den habe ich letztes Jahr mal gefragt, ob er meine Familie fotografieren würde für private Bilder, einfach so zum Verschenken. Und das hat er auch gemacht und das war ein ganz toller Termin. Und da haben wir gesprochen über sein Projekt Hamburger Blogger. Er hat so ein Privatprojekt für seinen Blog www.stefan-grönfeld. Ja, den Link schreibe ich dann nachher. Der steht ja eben auch schon im Blog.
Und ich sehe jetzt hier gerade, entschuldige, dass ich dich ganz kurz unterbreche. Ich suche fieberhaft, während ich dir aufmerksamst zuhöre. Mhm. Ich sehe jetzt hier gerade ein Bild, das muss in irgendeiner Bibliothek sein, ganz in irgendeinem Bibliotheksbunker. Ist das das, wovon du gerade sprichst?
Genau, da haben wir uns am Mittwoch jetzt getroffen, damit er mich fotografieren kann für sein Projekt Hamburger Blogger. Ich als Podcaster zähle ich auch zu den Bloggern, fand ich ganz gut. Und ich super. Da haben wir eine offizielle Genehmigung bekommen von der Staats- und Universitätsbibliothek. Karl von Ossietzky heißt sie, glaube ich, in Hamburg. Und also wir kennen da beide den Markus Trapp, Text und Blog, auf Twitter heißt er. Und er hat den gefragt, ob wir da eine Genehmigung kriegen können. Und die haben wir dann auch bekommen. Und dann durften wir da fotografieren. Das war ganz witzig, weil die Perspektiven da in dem Raum ganz lustig sind mit den langen Bücherreihen. Und auch an der Decke sind halt so komische, lange Leisten. Und da habe ich diese
schicke neue Header-Grafik. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, Entschuldigung. HTTP //, einschlafen-podcast.de. Da kann man die sehen. Ich finde die wirklich schön. Sehr nett, sehr, einfach nur sind ehrliche Fotos, die Spaß machen zum Anschauen.
Danke.
So.
Ja, genau.
Entschuldigung.
Es hat auch Spaß gemacht, die zu machen. Also es war in der Mittagspause am Mittwoch und es hat insgesamt eine halbe Stunde gedauert und dann waren die im Kasten. Und das Witzigste war halt, dass in dieser Leseecke, in der ich da gesessen habe, nebenan jemand saß, der tatsächlich eingeschlafen ist. Da.
Aber sieht so aus.
Es lag halt nicht daran, dass ich vorgelesen habe. Wir waren also sehr leise und ich habe halt gar nicht gelesen, sondern ich habe halt nur das Buch so, ich habe halt nur gepostet. Und der saß da aber und hat sein Mittagsschläfchen gemacht.
Ja, ich wollte dich echt fragen.
Dann war der mit drauf und dann haben wir ihn halt gefragt, so entschuldigen Sie, und na, haben ihn halt geweckt, weil wir hatten auch nicht den Eindruck, dass er tief schläft. Er hat sich auch mehrfach dann hin und her gewälzt. Und ob wir das verwenden dürfen, das Bild. Da hat er gleich zugestimmt, war sehr nett. Hat so ein bisschen gegrummelt, dass wir ihn geweckt hätten. Aber es war irgendwie alles okay für ihn. Und da haben wir ihm noch Stefans Karte gegeben. Und ich habe ihm meine Adresse draufgeschrieben. Und er hat sich auch heute schon gemeldet. Hat im Impressum hat er einen Kommentar geschrieben.
Oh, klasse.
Und nochmal gesagt, so ja, ist alles okay. Und
schön.
Das ist echt sehr witzig. Gleich jemanden Einschlafenden da noch mit drauf.
Ich meine, das ist ja überhaupt der Knaller. Also das war das Erste, was mir so auffiel, als ich runtergescrollt habe.
Genau. Ja, ich kann das nur empfehlen bei Stefan Grönfeld. Der Link ist ja da. Einfach nochmal die anderen Fotos von den anderen Hamburger Bloggern. Stefan macht einfach super Bilder und das ist auch ein total netter Typ. Jeder, der in Hamburg ist und mal einen Fotografen braucht. Stefan Grönfeld, ganz klarer Tipp. Ja, nee, das war das Tolle dieser Woche.
Klasse. Dann hätten wir das jetzt mal auch rausposaunt.
Genau. So, jetzt gießt du dir gerade noch einen Tee ein oder was? Und
Kaffee. Ich bin absoluter Kaffee-Junkie. Und,
vielleicht hat das was mit deinen Schlafproblemen zu tun.
Nein, überhaupt nicht. Aber okay. Also ich würde ungern mit Jeva fortfahren. Ich liebe Jeva. Hier, Schleichwerbung, hallo.
Das ist nordisch by nature.
Ja, absolut. Und also das ist ein absolutes Sakrileg hier in Bayern, ja, Jeva zu trinken. Aber also ich habe einen Laden gefunden, der das vertreibt. Und es tut mir leid. Hier ist Jeva. Also absolut hier wieder mal subjektiv, klein, persönlich und
ich trinke das auch gern. Oder Astra natürlich, aber Astra gibt es wahrscheinlich noch weniger als Jeva, oder?
In das Bayern. Kriegst du hier überhaupt nicht, ist ganz furchtbar. Also meine Mutter ist in Hamburg aufgewachsen.
Ah, okay.
Ja, die kennt das auch, aber also da ist hier natürlich absolut Schluss. Ja. Das ist JWD. Aber immerhin Jeva gibt's und ich genieße es sehr.
Ja, das ist gut.
Ja.
Okay, so, und damit die Leute jetzt dann auch langsamer zum Einschlafen kommen, hast du mir versprochen, dass du heute das Vorlesen übernehmen möchtest.
Ja, nachdem du angefragt hattest. Ich glaube aber, mich noch zu erinnern, dass du das Rätsel um das mysteriöse Wort Gigatze noch aufklären
wolltest. Ach, tatsächlich, genau. Ja, oh Mensch, die Frage hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Ich bin schlecht vorbereitet, das tut mir leid.
Gigatze, genau. Du hattest es mir schon. Ich habe es aufgeschrieben, ich bin einfach nur spontan, ich switche hin und her.
Alles klar.
Genau.
Also Gigatze hattest du verwendet in deiner Rezension in iTunes. Und das habe ich versucht zu googeln und ich habe so Stellen gefunden, aber ich habe es nicht komplett auflösen können.
Genau, also es wird Gigatze, nicht wie du es gesagt hast, Gigaze ausgesprochen. Mhm. Es gibt einen einigermaßen aufschlussreichen Hinweis im Johann Leonhard Frisch Deutsch-Lateinisches Wörterbuch.
Okay.
In gotischer Schrift verfasst und da steht bei Gigatze das Stottern Hasitatio Linguae. Das finde ich ja schon mal super.
Ich habe Latein gehabt in der Schule.
Ja. Hast du?
Ja, also die zögerliche Sprache oder sowas heißt das.
Ne? Exakt, ja, ganz genau. Auch, was du treibst für ein Gatz, so schäm dich nicht, ist unser Gsatz, also unser Gesetz. Okay. Und das hat ein Herr Grobian verfasst in irgendeinem Folianten, der dort in dieser Quelle mit 40 B angegeben wird.
Herr Grobian.
Ja, auch wunderbar. Klasse. Ja, also so viel kann ich dir da jetzt spontan dazu sagen. Ich habe es extra selber nochmal nachgeschaut, weil ich wirklich überrascht war, dass das Wort gar nicht so bekannt ist. Ich bin ja in vielen Teilen Deutschlands einfach rumgekommen, habe dort gelebt und nicht nur dort in Deutschland. Mhm. Und genau, also das Wort ist mir immer wieder über den Weg gelaufen. Ich habe also absolut nicht damit gerechnet. Das
macht ja nichts. Ich kann ja auch nicht alles wissen.
Ich bin
eben nicht so rumgekommen. Ich bin hier südlich von Hamburg aufgewachsen, habe 11 Jahre in Hamburg gelebt zum Studieren, zum Arbeiten. Und jetzt mit der Familie bin ich halt wieder rausgezogen nach Karkensdorf. Also hier nördliches, ein Jahr Speckgürtel Hamburgs. Kann man eigentlich nicht anders sagen.
Das ist doch schön. Dann weißt du, wie sich Heimat in Anführungsstrichen anfühlt.
Ja, das weiß ich.
Genau. Das ist kein theoretisches Konstrukt. Das ist viel wert. Mhm. Das freut mich. Okay.
Gut, dann. So. Also, liebe Leute, jetzt wird vorgelesen. Magdalena, genau. Augen zu.
Ja, liebe und Leute, Augen zu.
Sollen wir jetzt schon uns verabschieden, damit wir nachher... No, nee, wir reden am Ende nochmal.
In Ordnung. Also, wie du möchtest. Du,
keine Ahnung, ist ja mein erstes Interview. Die Standards müssen sich erst noch entwickeln.
Du bist der Chef für deinen Podcast, also.
Okay, Augen zu und zugehört. Magdalena liest vor.
Genau.
Danke.
Gerne. Eine Sache habe ich hier anzumerken. Ich habe mehrere Ausgaben von Lagerlöfs Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Ich habe mich für die spätere entschieden, auch natürlich antiquarisch. Es ist eine Ausgabe von 1947 aus der Nymphenburger Verlagshandlung München. Der Festpreis damals, der auch da aufgedruckt ist auf der ersten Seite, ist 1,25 Mark, was damals durchaus was wert war. Was offenbar nichts wert war, war wenigstens den Namen des oder der Übersetzerin zu nennen, die sich diese Arbeit gemacht hatte.
Aber warte mal, 1947, das ist ja noch nicht 70 Jahre her, oder?
Wie ist das?
Oh, nicht, dass wir jetzt hier Probleme kriegen. Oh,
ja, dann nehme ich die von, dann nehme ich die frühere, die habe ich eh da. Die hat so einen wunderbaren, richtig haptisch gestalteten Bucheinschlag. Mhm. Da muss ich dann einfach aus der gotischen Schrift simultan übersetzen, aber das, denke ich, kriege ich hin. Ja, das kriege ich hin.
Okay, cool.
Ich habe das ja jetzt gerade schon versucht auf dieser Seite mit dem deutsch-lateinischen Wörterbuch. Genau. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Das ist wichtig.
Ja, genau. Nicht, dass wir irgendwelche längst vergessenen, aber immer noch gültigen Verwertungsrechte verletzen.
Nee, genau. Nee. Ich schaue gerade nach. Okay. Ich glaube, das Kapitel heißt Am Ronnebyfluss.
Genau. Nummer 8.
Gut. Ja. Also, liebe Leute, Augen zu und schön bequem liegen. Ich freue mich sehr, dass ich die Ehre habe, euch was vorzulesen. Freitag, 1. April. Weder die Wildgänse noch der Fuchs Smirre hatten geglaubt, dass sie je wieder zusammentreffen würden, nachdem dieser Schonen verlassen hatte. Aber nun geschah es, dass die Wildgänse ihren Weg über die Ecklinge nahmen. Nein, über die Blekinge nahmen. Und da hatte sich Smirre auch hinbegeben. Er hatte die Zeit bis jetzt in dem nördlichen Teil dieser Landschaft verbracht und war äußerst missvergnügt über diesen Aufenthalt. Eines Nachmittags, als Smirre in einer einsamen Waldgegend nicht weit von dem Ronneby-Fluss entfernt umherstreifte, sah er eine Schar Wildgänse daherfliegen. Er erkannte sogleich, dass eine der Gänse weiß war, und da wusste er ja, mit wem er es zu tun hatte. Und sofort begann Smirre hinter den Gänsen herzujagen. Einmal, weil ihn nach einer guten Mahlzeit gelüstete, dann aber auch in der Absicht, sich für all den Verdruss zu rächen, den sie ihm bereitet hatten. Er sah sie ostwärts bis zum Ronneby-Fluss fliegen. Dort änderten sie die Richtung und zogen weiter nach Süden. Da erriet er, dass sie sich am Flussufer eine Schlafstätte suchten und hoffte, ohne besondere Schwierigkeit einige von ihnen erwischen zu können. Aber als Smirre endlich den Ort erblickte, wo die Gänse sich niedergelassen hatten, entdeckte er, dass es ein sehr gut beschützter Platz war und dass er ihnen nicht beikommen konnte. Der Ronneby-Fluss ist zwar kein großer und mächtiger Wasserlauf, aber er ist seiner schönen Ufer wegen doch sehr berühmt. Einmal ums andere zwängt er sich zwischen steilen Gebirgswänden hindurch, die senkrecht aus dem Wasser aufragen und vollständig mit Geißblatt, Faulkirschen und Weißdorn, mit Erlen, Ebereschen und Weiden bewachsen sind. An einem schönen Sommertag gibt es nicht leicht etwas Angenehmeres, als auf dem kleinen, dunklen Fluss dahin zu rudern und hinaufzuschauen in all das Grün, das sich an den rauen Felswänden festklammert. Aber jetzt, als die Wildgänse und Smirre an den Fluss kamen, herrschte noch der kalte, raue Vorfrühling. Alle Bäume standen noch kahl und niemand dachte auch nur mit einem Gedanken daran, ob die Ufer schön oder hässlich seien. Die Wildgänse waren indes froh, sehr froh, als sie unter einer so steilen Bergwand einen schmalen Sandstreifen sahen, gerade groß genug, um die ganze Schar aufzunehmen. Vor ihnen brauste der Fluss, der jetzt, wo der Schnee schmolz, wild und angeschwollen war. Hinter sich hatten sie die unbesteigbaren Felswände und herabhängende Zweige verdeckten sie. Sie hätten es nicht besser haben können. Smirre stand oben auf dem Gebirgskamm und schaute zu den Wildgänsen hinunter. »Diese Verfolgung kannst du ebenso gut gleich aufgeben«, sagte er zu sich selbst. »Einen so steilen Berg kannst du nicht hinunterklettern, durch den wilden Strom kannst du nicht schwimmen und unten am Berg ist auch nicht der kleinste Streifen Land, der zur Schlafstelle der Gänse führen würde. Diese Gänse sind dir zu klug, Reinecke. Gib dir keine Mühe mehr, sie zu jagen.« Aber, wie anderen Füchsen auch, wurde es Smirre schwer, ein halb ausgeführtes Unternehmen aufzugeben. Er legte sich deshalb ganz außen an den Bergrand und verwandte kein Auge von den Wildgänsen. Während er sie so betrachtete, dachte er an all das Böse, das sie ihm zugefügt hatten. Ja, ihre Schuld war es, dass er aus Schonen verbannt worden war und nach Blekinge hatte flüchten müssen, wo er bis jetzt noch keinen Herrenhofpark, keine zahmen Gänse, kein Wildgehege voller Rehe und leckerer Rehzicklein gesehen hatte. Er arbeitete sich in eine solche Wut hinein, während er so dalag, dass er den Gänsen Tod und Verderben wünschte, sogar wenn er selbst nicht dazu kommen sollte, sie zu verspeisen. Als Smirres Zorn diesen hohen Grad erreicht hatte, hörte er in einer großen Kiefer dicht neben sich ein Geraschel. Und er sah ein Eichhörnchen, das von einem Marder heftig verfolgt wurde, den Baum herunterlaufen. Keines von den beiden bemerkte Smirre, der sich ganz ruhig verhielt und der Jagd zusah, die von Baum zu Baum ging. Er betrachtete das Eichhörnchen, das so leicht durch die Bäume huschte, als ob es fliegen könnte. Er betrachtete auch den Marder, der kein so kunstgerechter Kletterer war wie das Eichhörnchen, aber doch die Baumstämme hinauf und hinunter lief, als seien es ebene Waldpfade. »Könnte ich nur halb so gut klettern wie eins von diesen beiden«, dachte der Fuchs. Dann dürften die dort drunten nicht länger in Ruhe schlafen. Sobald die Jagd zu Ende und das Eichhörnchen gefangen war, ging Smirre zu dem Marder hin, machte aber zum Zeichen, dass er ihn seiner Jagdbeute nicht berauben wolle, auf 2 Schritt Abstand vor ihm Halt. Er begrüßte den Marder sehr freundlich und gratulierte zu dem Ausfall der Jagd. Smirre setzte seine Worte sehr gut, wie dies beim Fuchs immer der Fall ist. Der Marder dagegen, der sich mit seinem langen, schmalen Körper, seinem feinen Kopf, seinem weichen Fell und seinem hellbraunen Fleck am Halse wie ein kleines Wunder an Schönheit ausnimmt, ist in Wirklichkeit nur ein ungeschlachter Waldbewohner und gab dem Fuchs kaum eine Antwort. Nur eins verwundert mich, fuhr Smirre fort, dass sich ein solcher Jäger wie du mit der Jagd auf Eichhörnchen begnügt, wenn sich so viel besseres Wildbret in erreichbarer Nähe befindet. Hier hielt er inne und wartete auf eine Erwiderung. Aber als der Marder ihn, ohne ein Wort zu sagen, ganz unverschämt angrinste, fuhr er fort: Wäre es möglich, dass du die Wildgänse dort unten an der Felswand nicht gesehen hättest? Oder bist du kein so guter Kletterer, dass du nicht zu ihnen hinuntergelangen könntest? Diesmal brauchte Smirre nicht auf Antwort zu warten. Der Marder stürzte mit gekrümmtem Rücken und gesträubtem Fell auf ihn zu. »Hast du Wildgänse gesehen?« zischte er ihn an. »Wo sind sie? Sag es schnell, sonst beiße ich dir die Gurgel entzwei.« »Nun, nun, vergiss nicht, dass ich doppelt so groß bin als du und sei ein bisschen höflich. Ich wünsche gar nichts weiter, als dir die Wildgänse zu zeigen.« Einen Augenblick später war der Marder auf dem Wege den Abgang hinunter, und während Smirre zusah, wie er seinen schlangendünnen Körper von Zweig zu Zweig schwang, dachte er: Dieser schöne Baumjäger hat das grausamste Herz der gesamten Schöpfung. Ich glaube, die Wildgänse werden mir für ein blutiges Erwachen zu danken haben. Aber gerade als Smirre den Todesschrei der Gänse zu hören erwartete, sah er den Marder in den Fluss hineinplumpsen, sodass das Wasser hoch aufspritzte. Und gleich nachher erklang ein starkes Flügelschlagen und alle Gänse flogen in wilder Hast auf. Smirre wollte den Gänsen schnell nachjagen, aber er war so neugierig zu erfahren, wie sie gerettet worden waren, dass er stehen blieb, bis der Marder wieder heraufgeklettert kam. Der Ärmste war patschnass und hielt ab und zu an, um sich den Kopf mit den Vorderpfoten zu reiben. »Ich habe mir doch gedacht, dass du ein Tölpel warst und in den Fluss fallen würdest«, sagte Smirre verächtlich. »Ich habe mich nicht tölpelhaft angestellt und du hast nicht nötig, mich zu schelten«, erwiderte der Marder. »Ich saß schon auf einem der untersten Zweige und überlegte, wie ich eine ganze Menge von ihnen töten könnte, als ein kleiner Knirps, nicht größer als ein Eichhörnchen, aufsprang und mir mit solcher Kraft einen Stein an den Kopf warf, dass ich ins Wasser purzelte. Und ehe ich wieder aus dem Wasser herauskrabbeln konnte«, der Marder brauchte nicht weiter zu berichten. Er hatte keinen Zuhörer mehr. Smirre war schon weit weg hinter den Gänsen her. Indessen war Akka südwärts geflogen, eine neue Schlafstelle suchen. Es war noch ein wenig Tagesschein vorhanden und der Halbmond stand hoch am Himmel, sodass sie einigermaßen sehen konnte. Zum Glück kannte sie sich gut in der Gegend aus, denn es war mehr als einmal vorgekommen, dass die Gänse, wenn sie im Frühjahr über die Ostsee flogen, nach Blekinge verschlagen worden waren. Sie flog also am Fluss hin, solange sie ihn durch die mondscheinbeglänzte Landschaft wie eine schwarze, blinkende Schlange dahingleiten sah. Auf diese Weise gelangten sie bis hinunter zum tiefen Fall, wo der Fluss sich in einer unterirdischen Rinne verbirgt und sich dann klar durchsichtig, wie wenn er von Glas wäre, in eine enge Schlucht hinabstürzt, auf deren Boden er in glitzernde Tropfen und umherspritzenden Schaum zerschellt. Unterhalb des Falles lagen einige Steine, zwischen denen das Wasser in wilden Wirbeln aufschäumte, und hier ließ Akka sich nieder. Dies war wieder ein guter Ruheplatz, besonders so spät am Abend, wo keine Menschen mehr unterwegs waren. Bei Sonnenuntergang hätten die Gänse sich nicht gut hier niederlassen können, denn der tiefe Fall liegt in keiner öden Gegend. Auf der einen Seite erhebt sich eine große Kartonagefabrik, auf der anderen, die steil und mit Bäumen bestanden ist, liegt der Park von Tiefental, in dem beständig auf den schlüpfrigen und steilen Pfaden Menschen umherstreifen, die sich an den tobenden Brausen des wilden Stromes erfreuen wollen. Es war hier gerade wie an dem ersten Platz. Keine der Gänse schenkte der Tatsache, dass sie an einem weltberühmten Platz angekommen waren, auch nur einen Gedanken. Später dachten sie freilich, es sei unheimlich und gefährlich, auf solchen glatten, nassen Steinen mitten in einem Stromwirbel zu schlafen, der vielleicht aufwallen und sie mit fortreißen würde. Aber sie mussten zufrieden sein, wenn sie nur vor Raubtieren sicher waren. Nach einer Weile kam Smirre am Flussufer dahergerannt. Er erblickte Gänse, die da draußen in den schäumenden Stromschnellen standen und sah sogleich, dass er auch hier nicht zu ihnen gelangen konnte. Er fühlte sich sehr gedemütigt. Ja, es war ihm, als stehe sein ganzes Ansehen als Jäger auf dem Spiel. Während er darüber nachdachte, sah er einen Fischotter mit einem Fisch im Maul aus dem Wirbel heraussteigen. Smirre ging auf ihn zu, blieb aber mit 2 Schritt Entfernung vor ihm stehen, um zu zeigen, dass er ihm seine Jagdbeute nicht nehmen wollte. »Du bist ein merkwürdiger Kerl, dass du dich mit Fischen begnügst, wenn doch die Steine dort draußen voller Gänse stehen«, sagte Smirre. Er war so erregt, dass er sich nicht Zeit nahm, seine Worte so wohl zu setzen, wie es sonst seine Gewohnheit war. Der Fischotter wandte nicht einmal den Kopf nach dem Strom. »Dies ist nicht das erste Mal, dass wir uns begegnen, Smirre«, sagte er. Er war ein Landstreicher, wie alle Fischottern, und hatte oft am Vombsee gefischt, wo er auch mit Smirre zusammengetroffen war. »Ich weiß wohl, wie du es anfängst, dir eine Lachsforelle zu ergattern.« »Bist du es, Greifern?« sagte Smirre erfreut, weil er wusste, dass dieser Fischotter ein kühner und gewandter Schwimmer war. »Da wundert es mich nicht, dass du der Wildgänse gar nicht ansehen magst, denn du bist ja nicht imstande, ihnen beizukommen.« Aber der Otter, der Schwimmhäute zwischen den Zehen, einen steifen Schwanz, der so gut wie ein Ruder ist und einen Pelz hat, durch den das Wasser nicht dringen kann, wollte nichts sich nachsagen lassen, dass es einen Wasserwirbel gebe, den er nicht bewältigen könne. Er wendete sich dem Strom zu und sobald er die Wildgänse erblickte, stürzte er sich über das steile Ufer in den Fluss hinein. Wäre der Frühling etwas fortgeschritten und die Nachtigallen schon weiter im Park von Tiefental eingetroffen gewesen, dann hätten diese sicher in vielen Nächten Greifhahns Kampf mit den Wasserwirbeln besungen. Denn der Otter wurde oft von den Wogen zurückgeworfen und in die Tiefe hinuntergerissen. Aber er arbeitete sich immer wieder herauf und weiter nach den großen Steinen hin. Er schwamm in das stille Wasser hinter die Steine und kam so allmählich den Gänsen immer näher. Es war ein gefährliches Werk, das wohl wert gewesen wäre, von den Nachtigallen besungen zu werden. Smirre folgte dem Otter mit den Blicken, so gut er konnte. Er sah, dass dieser beständig näher an die Gänse herankam und glaubte überdies zu sehen, dass er schon im Begriff war, zu ihnen hinaufzuklettern. Aber jetzt schrie der Otter plötzlich wild und gellend auf. Smirre sah, wie er rückwärts ins Wasser fiel und mitgerissen wurde wie ein blindes junges Kätzchen. Gleich darauf schlugen die Gänse hart mit den Flügeln. Sie erhoben sich alle und flogen davon, sich wieder einen anderen Ruheplatz zu suchen. Bald nachher kletterte der Otter ans Ufer. Er sagte kein Wort, sondern begann nur, eine Vorderpfote zu lecken. Aber als Smirre ihn verspottete, weil es ihm missglückt sei, brach er los. »An meiner Schwimmkunst fehlte es nicht, Smirre. Ich war bis zu den Gänsen gekommen und wollte eben zu ihnen hinaufklettern, als ein kleiner Knirps auf mich lossprang und mich mit einem scharfen Eisen in den Fuß stach. Das tat mir so weh, dass ich das Gleichgewicht verlor, und dann ergriff mich der Wirbel.« Er brauchte nicht weiter zu erzählen. Smirre war schon weg und auf dem Weg zu den Gänsen. Noch einmal musste Akka mit den Gänsen nächtlicherweise die Flucht ergreifen. Zum Glück war der Mond noch am Himmel, und bei dessen Schein gelang es ihr, eine von den anderen Schlafstellen zu finden, die sie in dieser Gegend kannte. Sie flog wieder südwärts, den glänzenden Fluss entlang, über dem Herrenhof von Tiefental und über Ronnebys dunklerem Dach und weißem Wasserfall flog sie hin, ohne sich niederzulassen. Aber eine Strecke südlicher von der Stadt, nicht weit vom Meere, liegt die Ronnebier Heilquelle mit ihrem Bade- und Quellhaus, mit großen Gasthöfen und Sommerwohnungen für die Badegäste. Alles dies steht den ganzen Winter hindurch öde und leer, was alle Vögel zur Genüge wissen. Und viele Vogelscharen suchen bei harten, stürmischen Zeiten auf den Altanen und Veranden der großen Gebäude Schutz. Hier ließen sich die Wildgänse auf einem Balkon nieder und ihrer Gewohnheit gemäß schliefen sie sogleich ein. Der Junge dagegen konnte nicht schlafen, weil er jetzt bei Nacht nicht mehr ohne weiteres unter den Flügel des Gänserichs zu kriechen wagte. Wenn er da zwischen Federn und Flaum gebettet lag, konnte er gar nichts sehen und nur schlecht hören. Dann konnte er nicht über die Sicherheit des weißen Gänserichs wachen. Und das war ja das Einzige, was ihm wichtig war. Und wie gut war es gewesen, dass er in dieser Nacht nicht geschlafen hatte. Sonst hätte er nicht den Marder und den Otter verjagen können. Nein, es mochte mit dem Schlaf gehen, wie es wollte. Er durfte jetzt nicht mehr an sich selbst. Er musste in erster Linie an den Gänserich denken. Der Junge saß auf einem Balkon, der nach Süden ging, so dass er die Aussicht auf das Meer hatte. Und da er nun doch nicht schlafen konnte und das Meer mit seinen Landzungen und Buchten vor sich hatte, musste er unwillkürlich denken, wie schön das sei, wenn Meer und Land so zusammenstießen wie hier in Blekinge. Nach all dem, was er gesehen hatte, konnten Meer und Land auf die verschiedenste Weise zusammentreffen. An vielen Orten kam das Land zum Meer hinunter mit flachen, hügeligen Wiesen und das Meer kam ihnen mit Flugsand entgegen, den es in Haufen und Wellen niederlegte. Es war, als könnten sich die beiden so wenig leiden, dass sie einander nur das Schlechteste, was sie besaßen, zeigen wollten. Aber es kam auch vor, dass das Land, wenn das Meer zu ihm hinkam, eine Gebirgsmauer vor sich aufrichtete, als sei das Meer etwas Gefährliches. Und wenn das Land dies tat, fuhr das Meer mit wilder Brandung drauf los, peitschte und schnaubte und schlug gegen die Klippen und sah aus, als wolle es das Hügelland zerreißen. Hier in Blekinge aber ging es anders zu, wenn Meer und Land zusammenkamen. Hier zersplitterte das Land sich in Landzungen und Inseln und Holme und das Meer verteilte sich in Fjorde und Buchten und Sunde. Und daher kam es vielleicht, dass es aussah, als wollten die beiden einträchtig und friedlich zusammenkommen. Jetzt dachte der Junge vor allem an das Meer. Er lag so einsam und verlassen und unendlich da und wälzte nur immerfort seine grauen Wogen. Es lag so einsam. Wenn es sich dem Land näherte, also das Meer, und auf das erste Eiland traf, überflutete es dieses, riss alles Grüne ab und machte es ebenso kahl und grau, wie es selbst ist. Dann traf es wohl nochmals auf ein Eiland und mit diesem ging es ebenso. Dann abermals eins, ja, und da ging es genau wie bei den vorigen. Auch dieses wurde entkleidet und geplündert, als ob es in Räuberhände gefallen wäre. Aber dann wurden die Scheren immer dichter. Das Meer sah wohl ein, dass das Land ihm seine kleinen Kinder entgegenschickte, es zur Milde zu bewegen. Es wurde auch immer freundlicher, je weiter es hereinkam. Es rollte seine Wogen weniger hoch, dämpfte seine Stürme, ließ das Grüne in den Spalten und Rinnen stehen und verteilte sich in kleine Sunde und Buchten, und am Land drinnen war es schließlich so ungefährlich, dass sich kleine Boote auf die sanfte Flut hinauswagen durften. Es kannte sich gewiss selbst nicht mehr, so hold und freundlich war es geworden. Alsdann dachte der Junge an das Festland. Ernst lag es da und war fast überall gleich. Es bestand aus flachen Ackerfeldern, zwischen denen hier und da ein von Birken eingefriedigter Weideplatz lag oder auch aus langgestreckten, bewaldeten Bergrücken. Es lag da, als dächte es nur an Helfer und Rüben und Kartoffeln, an Tannen und Fichten. Dann kam eine Meeresbucht, die tief ins Land einschnitt. Daraus machte sich das Land aber nichts, sondern umrandete sie mit Birken und Erlen, als sei sie ein freundliches Süßwassersee. Freundlicher Süßwassersee. I'm terribly sorry. Dann schob sich noch eine Bucht hinein. Aber auch daraus machte das Land nichts. Sie bekam dieselbe Bekleidung wie die vorige. Doch die Meerbusen begannen sich auszuweiten und sich zu teilen. Sie zersplitterten die Felder und Wälder und da konnte das Land nicht mehr anders. Es musste Notiz davon nehmen. Ich glaube wahrhaftig, das Meer selbst kommt daher, sagte das Land. Und schnell fing es an, sich zu schmücken. Es begrenzte sich mit Blumen, nahm Wellenform an und schob sogar kleine Inseln ins Meer hinein. Es wollte nichts mehr von Fichten und Kiefern wissen, sondern warf sie ab wie alte Werktagskleider und machte Staat mit großen Eichbäumen, Linden, Kastanien und mit blühenden Auen und wurde so schön wie der Park eines Herrenhofs. Und als es mit dem Meer zusammentraf, war es so verändert, dass es sich selbst nicht mehr erkannte. So weit war der Junge in seinen Gedanken gekommen, als ihn plötzlich ein langes, unheimliches Heulen, das von Badehauspark herklang, aufschreckte. Und als er sich aufrichtete, sah er auf dem Rasen unter dem Balkon einen Fuchs im weißen Mondschein stehen. Denn Smirre war den Gänsen noch einmal nachgegangen.
Aber als er den Platz, wo sie sich niedergelassen hatten, fand, sah er ein, dass er jetzt auf keine Weise zu ihnen gelangen konnte. Und da hatte er in heller Wut laut hinausgeheult. Als der Fuchs so heulte, erwachte die alte Akka. Und obgleich sie fast nichts sehen konnte, glaubte sie doch, die Stimme zu erkennen. »Bist du es, Smirre, der heute Nacht unterwegs ist?« fragte sie. »Ja«, antwortete Smirre, »ich bin's. Und ich will jetzt fragen, wie euch Gänsen die Nacht gefällt, die ich euch bereitet habe.« »Willst du damit sagen, dass du es gewesen bist, der den Marder und den Otter auf uns gehetzt hat?« fragte Akka. »Eine gute Tat sollte man nicht leugnen«, sagte Smirre. »Ihr habt einmal das Gänsespiel mit mir getrieben. Jetzt habe ich angefangen, das Fuchsspiel mit euch zu treiben. Ich habe auch nicht im Sinn, es zu beendigen, solange noch eine von euch am Leben ist und wenn ich euch durchs ganze Land verfolgen müsste.« »Du solltest dir aber doch überlegen, ob das recht von dir ist, Smirre, wenn du, der mit Zähnen und Krallen bewaffnet ist, uns, die Verteidigungslosen, auf diese Weise verfolgst«, sagte Akka. Smirre glaubte jetzt, Akka habe Angst, und deshalb sagte er schnell, »Wenn du, Akka, mir den kleinen Däumling, der mir so in die Quere gekommen ist, herunterwirfst, dann will ich Frieden mit euch schließen und werde weder dir noch einer von den Deinen je wieder etwas Böses tun.« »Den Däumling kann ich dir nicht geben«, sagte Akka. »Von der Jüngsten bis zur Ältesten ist keine unter uns, die nicht gern das Leben für ihn lassen würde.« »Wenn ihr ihn so lieb habt«, erwiderte Smirre, »dann soll er der Erste sein, an dem ich meine Rache kühlen werde. Das verspreche ich euch.« Akka gab keine Antwort mehr. Und nachdem Smirre noch ein paar Mal aufgeheult hatte, wurde alles still. Der Junge war noch immer wach und schaute durch das Balkongeländer auf die Schären hinaus. Vorhin hatte er so angenehme und frohe Gedanken gehabt. Wie Tanz und Spiel waren sie ihm durchs Gehirn gezogen. Und er wünschte, dass sie wiederkämen. Aber er konnte die Landschaft nicht mehr mit denselben Blicken betrachten wie vorher. Und die schönen Gedanken wollten nicht wiederkehren. Da erkannte er, dass die schönen Gedanken scheu und empfindlich sind. Und dass Hass und Unfriede sie immer verjagen.
Ich bin ja fast eingeschlafen. Wunderbar. Das hast du super schön vorgelesen. Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe, es war schwierig und genau, weil ich simultan übersetzen musste von Schrift zu Schrift. Ich weiß nicht genau, was das ist. Also das ist irgendeine ziemlich unkonventionelle Ausgabe. Da steht wenig drüber drin überhaupt. Mhm. Genau. Aber
also mir hat es super gut gefallen. Ich bin sicher, dass es den anderen Hörern auch super gefallen hat. Und auch vielen Dank nochmal für das Interview vorher.
Ja, gerne, gerne.
Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht lassen sich noch andere von mir interviewen.
Das wäre ja echt schön.
Ja, aber mit dir habe ich, glaube ich, echt einen Glücksgriff gemacht. Also du hast offensichtlich nicht zum ersten Mal gelesen. Sehr schön.
Ich habe 4 jüngere Brüder, denen habe ich als Kind vorgelesen. Aha. Und das ist 300 Jahre her und seitdem habe ich nicht mehr vorgelesen. Das heißt, das ist wirklich absolut singuläre Gelegenheit und Sache hier gewesen. Ich danke dir sehr, dass du das ermöglicht und vorgeschlagen hast.
Ja, sehr gerne. War mir eine Freude.
Mir auch.
Alles klar.
Gute Nacht euch allen und gute Nacht, Tobi.
Gute Nacht, Magdalena, und gute Nacht, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal.